ARD Sounds.
BR 24. Das Aktuelle am Abend.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefanie Meyer-Negle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und das sind einige Themen in der kommenden Viertelstunde. Der Bundeskanzler war im ARD-Sommerinterview. Für März steht in Sachsen-Anhalt die Regierungsfähigkeit des Bundeslandes auf dem Spiel. Die Isländer haben gegen EU-Beitrittsverhandlungen gestimmt. Und in der Fußball-Bundesliga gewinnt Augsburg gegen Schalke. Friedrich Merz im ARD-Sommerinterview. Der Leiter des Hauptstadtstudios Markus Preis hat heute Nachmittag mit dem Bundeskanzler gesprochen, unter anderem über die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die erst langsam wieder besser wird. Schon vor seinem Amtsantritt hatte Merz versprochen, die Wirtschaft in Deutschland stärken zu wollen. Auf die Frage, welche Branche in Zukunft führend sein wird, sagt er:
Ich sehe große Chancen im Handwerk, im Mittelstand. Ich sehe große Chancen in der Medizintechnik, in der Pharmazie, Gott sei Dank langsam wieder. Wir haben das lange vernachlässigt. Die Gesundheitsbranche insgesamt ist die am schnellsten wachsende Branche unserer Volkswirtschaft. Dienstleistungen am Menschen, die wir können und die wir ausbauen wollen.
Noch ist das Wirtschaftswachstum schwach in Deutschland und die Zustimmungswerte für den selbsternannten Reformkanzler Merz liegen lediglich bei 16%. Diesen Wert erklärte Friedrich Merz im ARD-Interview folgendermaßen:
Ich muss Entscheidungen treffen, die wir in Deutschland eigentlich schon vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, hätten treffen müssen. Schauen Sie sich unser Alterssicherungssystem an. Die Rentenversicherung ist so nicht mehr zukunftsfähig angesichts der Demografie. Und das kennen wir, wissen wir seit Jahren, dass es so nicht geht. Wir machen das jetzt. Und jemand, der dem Land Veränderungen zumutet, der ist natürlich zu Beginn nicht populär.
Der Kanzler rechtfertigte die hohen Ausgaben für die Modernisierung und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, die ja durch Schulden finanziert sind. In diesem Jahr sind das 82 Milliarden Euro plus 10 Milliarden direkt zur Unterstützung der Ukraine. Diese Investitionen seien die Voraussetzung dafür, dass man in Deutschland in Sicherheit und Frieden leben könne.
Wir müssen die Defizite der letzten 15 Jahre korrigieren. Die Bundeswehr ist nicht da, wo sie sein müsste. Wir müssen uns verteidigen können in Deutschland. Die Notwendigkeit ist offensichtlich. Und was nützt uns das schönste Elterngeld, wenn wir unsere Freiheit verlieren und der Frieden in Europa gefährdet ist?
Thema im ARD-Sommerinterview waren auch die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Hier malte der Bundeskanzler ein düsteres Bild. In Umfragen liegt die CDU bei 22% und die AfD bei 42%.
Da steht die Regierungsfähigkeit eines Bundeslandes auf dem Spiel. Ich will das sehr deutlich sagen. Wenn das so kommt, wie das in den Umfragen möglich erscheint, dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch internationale Investoren mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu einem Spatenstich kommen, um neue Werke zu gründen und neue Unternehmen in Sachsen-Anhalt anzusiedeln. Das Land wird erheblichen Schaden nehmen, wenn es so kommt, wie wir das jetzt befürchten müssen. Deswegen werden wir in den letzten Tagen alles tun, um genau das zu verhindern. Und wir werden es den Wählerinnen und Wählern in Sachsen-Anhalt auch sagen. Übrigens, von denen sind nach wie vor rund 20% unentschieden. Also wir werden in den letzten Tagen die finale Entscheidung erst sehen.
Bundeskanzler Merz im ARD-Sommerinterview. Es hat nicht geklappt mit dem Wunschpartner der EU. Die Isländerinnen und Isländer haben sich dagegen entschieden, die EU-Beitrittsverhandlungen wieder aufzunehmen. Ein Rückschlag für Brüssel, so hat es ein EU-Diplomat formuliert. Schließlich ist das Land wirtschaftlich gut aufgestellt und seine Lage im Nordatlantik ist strategisch wichtig. Über das Nein der Isländer habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Christian Stichler gesprochen. Er hat die Wahl in Reykjavik verfolgt und erklärt die ablehnende Haltung der Isländer.
Ja, da gibt es sicherlich mehrere Gründe, aber der wichtigste Grund ist vielleicht, dass es die Befürworter dieser Wiederaufnahme der Verhandlungen einfach nicht geschafft haben, die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der Weg Richtung Brüssel ein guter Weg ist und der auch das Land wirtschaftlich voranbringt. Die Gegenseite, die Nein-Seite, hatte einfach die Argumente auf der Hand. Die haben sehr an den Nationalstolz appelliert. Wir Isländerinnen und Isländer, wir wollen unabhängig bleiben. Unsere Souveränität ist uns wichtig. Dazu muss man wissen, das Land ist ja erst seit 1944 unabhängig. Davor war es über Jahrhunderte ein Teil des dänischen Königreichs und auf diese Unabhängigkeit ist man sehr stolz. Und man hat also sozusagen die Vorteile einer Mitgliedschaft den Leuten nicht vermitteln können, weil man muss ja auch sagen, Island ist ja schon sehr relativ eng an Brüssel gebunden. Hier gibt es das gemeinsame Schengen-Abkommen. Der Wirtschaftsraum, auch an diesem nimmt Island teil. Und man kann sogar mit einem Handy aus der EU, also das Roaming funktioniert hier. Man ist also auf verschiedenen Ebenen mit der EU sehr eng verbunden. Und deshalb wollen viele, dass es so bleibt und nicht mehr wird.
Hätte die EU vielleicht auch mehr für sich werben müssen?
Ja, das war heute eine interessante Frage. Es gab eine Pressekonferenz mit der Regierungschefin und da wurde auch die Frage gestellt, ob man nicht auf Island hätte zugehen können, zum Beispiel bei den Fischereiquoten. Das ist ein großes Thema. Also die Isländer fürchten eben, dass spanische oder andere Fischtrawler aus der EU hier hochkommen und die Fanggründe ausbeuten. Das will man überhaupt nicht. Das ist ein Tabu und da hätte man möglicherweise ja von der EU sagen können, ja, wir räumen euch da Sonderregelungen ein. Aber hier ist die Haltung dann doch so, dass, glaube ich, eine Einmischung der EU, also wenn die EU oder Brüssel sich hier zu stark zu Wort gemeldet hätte, dass das nicht gut gewesen wäre, weil insgesamt, und das darf man auch nicht vergessen, die Isländerinnen und Isländer sind insgesamt europakritisch.
Hintergrund für das Referendum für die Regierung war ja die Angst, US-Präsident Trump könnte Ansprüche auf Island erheben, so wie er Ansprüche auf Grönland erhebt. Diese Angst teilen aber dann die meisten Isländer nicht mit ihrer Regierung, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Sicht, die vor allem die Regierung dazu genutzt hat, muss man auch wissen, um das Referendum vorzuziehen. Die neue Koalition, die seit 2024 regiert, hat eben gesagt, okay, wir wollen ein Referendum, wir lassen einmal abstimmen. Und dann wurde es wegen der Trump-Drohungen Richtung Grönland, und er hat ja auch mehrfach Grönland mit Island verwechselt, vorgezogen. Und da muss man aber sagen, dass das nicht funktioniert hat. Also die Angst vor Donald Trump hat jetzt nicht die Isländerinnen und Isländer in der großen Mehrheit sozusagen in die Arme von Brüssel geführt, sondern man möchte gerne seine Selbstständigkeit hier im Nordatlantik behalten.
Und heißt das denn eigentlich auch, dass die Isländer die USA als verlässlicheren Partner wahrnehmen, als das zum Beispiel der Rest Europas tut?
Das glaube ich jetzt wiederum nicht. Also es gibt natürlich mit den USA eine ganz besondere Verbindung. Das liegt daran, dass Island kein eigenes Militär hat und man sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer darauf verlassen hat, dass wenn irgendwie eine militärische Spannung hier auftreten sollte, dass dann die USA auch präsent sind. Aber am Ende hätten sich die Isländer von der EU jetzt auch nicht so viel Hilfe versprochen, denn man ist hier weit draußen, irgendwie auf halber Strecke zwischen USA und Europa und da verlässt man sich dann doch auf die NATO. Island ist NATO-Gründungsmitglied und die USA sind da ein wichtiger Partner und das hat auch die Regierung deutlich gemacht. Sie wollen nach wie vor zu beiden Seiten offen sein. Man darf nicht vergessen, auch das ist vielleicht ein interessanter Fakt noch, dass Island auch über ein Freihandelsabkommen mit China verfügt. Also Island ist so ein Staat, der sich doch an vielen Mächten orientiert und beziehungsweise seine Verbindung hin zu vielen Mächten auch offen und aufrechterhalten möchte.
Einschätzungen von unserem Korrespondenten Christian Stichler zum Nein der Isländer zu neuen EU-Beitrittsverhandlungen. Vor Zypern ist eine Fähre auf dem Weg in die Türkei in Seenot geraten und gekentert. An Bord waren 270 Menschen, die große Mehrheit konnte gerettet werden. 23 Passagiere werden aber noch vermisst, für 7 kam jede Hilfe zu spät. Benjamin Weber über das Unglück.
Nur wenige Kilometer vor der Küste von Nordzypern sei plötzlich Wasser in die Fähre eingedrungen. Etwa eine Viertelstunde nach Auslaufen habe die Besatzung noch einen Notruf absetzen können, erklärte Nordzyperns Verkehrsminister. Dann kenterte das Schiff. Videobilder bei Social Media zeigen, wie zahlreiche Menschen in orangenen Schwimmwesten im Wasser treiben. Andere sitzen auf dem gekenterten Rumpf der Katamaranfähre und warten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Rettungskräfte der Küstenwache und private Boote sind zum Unglücksort entsandt worden. Auch Helikopter sind im Einsatz. Gerettete Passagiere werden in den Hafen von Kyrenia zurückgebracht und von dort in Krankenhäuser eingeliefert, berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Fähre eines privaten Anbieters befand sich auf dem Weg nach Mersin in der Türkei mit etwa 270 Menschen an Bord. Am Mittag hatte sie den Hafen der nordzyprischen Stadt Kyrenia, türkisch Girne, verlassen. Warum Wasser in das Schiff eingetreten ist, ist noch nicht bekannt.
Bei einem Techno-Festival in der Schweiz sind Schüsse gefallen. Eine junge Frau ist tot, 4 Männer und eine weitere Frau wurden verletzt. Das Festival fand gestern Nacht in Aarau statt, westlich von Zürich. Patricia Werner.
Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht von einem Anschlag aus. Die Schüsse seien gefallen, als der Rave schon zu Ende war und viele Teilnehmer die Veranstaltung verlassen hätten, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser. Noch sei nicht klar, ob es ein oder mehrere Täter gewesen seien. Er sprach von einem außergewöhnlichen Vorfall. Die Großfahndung laufe auf Hochtouren. Das sei derzeit neben der Spurensicherung vor Ort die Priorität der Einsatzkräfte. Deshalb bleibe das Gebiet weiträumig gesperrt. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr. Wörtlich sagte Graser, wir schließen aus, dass die Täterschaft woanders aktiv werden könnte. Auch die Polizei in Deutschland sei über die Fahndung frühzeitig informiert worden. Die Schweizer Polizei hat mittlerweile die Identitäten der Opfer klären können. Sie seien alle in der Schweiz wohnhaft, sagte Graser. Die 5 Verletzten befinden sich demnach noch im Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand machte der Sprecher keine genauen Angaben. Um mehr über den möglichen Tathergang oder das Motiv zu erfahren, hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Wer Videos gedreht oder Fotos gemacht hat, solle sich bitte bei einer der Polizeistellen melden.
4 Tage nach der Sturzflut in Nepal ist die Zahl der Toten auf mehr als 780 gestiegen. Die chinesische Seite meldet 16 Tote in Tibet. Mehrere tausend Menschen werden immer noch vermisst. Sie zu finden ist ein Wettlauf mit der Zeit, wie Lena Bodewein erklärt.
In Nepal und Tibet werden die Rettungsarbeiten nach der tödlichen Sturzflut immer wieder unterbrochen, denn es drohen weitere Überschwemmungen. Die Behörden in China melden, dass sich oberhalb dieses völlig zerstörten Grenzübergangs zwischen Nepal und Tibet erneut Wasser anstaut. Und auch südlich der Grenze in Nepal sollen sich die Bewohner deshalb in höher gelegenen Gebieten in Sicherheit bringen. Dieser neue See war laut Katastrophenschutz in China am Samstagabend entdeckt worden und es hatte vorher wohl einen Erdrutsch gegeben, der dafür gesorgt hat, dass sich dieser See gebildet hat. Tausende Menschen werden insgesamt noch vermisst nach der Flutwelle, die am Mittwochmorgen aus dem Grenzgebiet von Tibet nach Nepal geströmt ist. Die hat ja Häuser, Straßen und Brücken zerstört, wirklich ganze Landschaften und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Und vor allem Wandertouristen und Pilger gehören zu den zahlreichen Vermissten aus dem Ausland. Und viele Mitarbeitende der Wasserkraftwerke, mehr als 900 Menschen, sind weiterhin vermisst. Und weil sie wahrscheinlich in Tunneln verschüttet sind oder festsitzen, hat gerade für ihre Rettung und Bergung der Außenminister von Nepal Hilfe aus dem Ausland angefordert. Die Nachbarn China und Indien haben Werkzeug und Spezialisten für Tunnelrettung und Tunnelbohrung geschickt.
Und damit zum Sport. Der Ruderer Oliver Zeitler hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam gewann er Gold im Männereiner. Der Olympiasieger von Paris bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen. Es war bereits sein 4. WM-Sieg. Schon 2023, 22 und 19 hatte der Dachauer bei einer WM Gold geholt. In der Fußball-Bundesliga sind am Abend die Augsburger in die neue Spielsaison gestartet und das fulminant. Gegen Schalke gewannen die Augsburger mit 3:0. Patricia Gabor hat die Partie gesehen.
Bis auf die Anfangsphase hatte der FC Augsburg gegen Schalke alles unter Kontrolle. 18. Minute, das verdiente 1:0 durch Gregoric. In der zweiten Hälfte musste Schalke dann ordentlich zittern. 62. glattrot für Ron Schallenberg. Die Königsblauen dann in Unterzahl im Defensivmodus kamen dann auch gar nicht mehr vor das Tor des Gegners, der dann nochmal zweimal nachlegte mit Kade und Ribeiro in der Nachspielzeit. Der FC Augsburg schaukelt das Ding ganz gemütlich zum 3:0 und crasht die Willkommen in der Bundesliga-Party des FC Schalke.